Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
In der Nachfolge von Jesus Christus liegt ein unfassbar großes Potenzial. Es geht um Verwandlung zu guten Tugenden und einem guten Charakter nach dem Vorbild von Jesus Christus. Von daher haben wir jetzt das ganze Jahr schon geredet. Einige wissen, worum das etwa geht. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, dass die Heuchelei und die fromme Leistung uns nicht zum Ziel bringen, sondern dass sie uns den Charakter verderben. Dass sie Hindernisse sind, die Heuchelei und die fromme Leistung. Das sind so manchmal auch Lieblingsbeschäftigungen der Christen. Die Bergpredigt bietet Befreiung an. Es gibt einen kleinen Hinweis in der Bergpredigt, ein ganz kleines Wort, was einen guten Charakter fördert. Wir sehen dieses Wort durch den Türspalt, einen ganz kleinen Türspalt. Ich lese euch einen Text vor aus Matthäus 6, die Verse 22 und 23. Dort steht: Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares, das ist das Wort. Haplos heißt es, haplos auf Englisch, auf Griechisch. Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Beim letzten Teil dieses Satzes sehen wir, dass hier sehr viel, dass man selbst manchmal diese Dinge nicht richtig einschätzt. Also ist jetzt Dunkelheit oder Licht in mir? Es ist gar nicht so ein einfaches Thema. Aber es geht um das Wort, ein klares, ein haplos Auge. Unser Auge soll haplos sein. Dann wird es mit dem ganzen Leben gut und sonst, wenn das Auge schlecht ist, dann endet unser ganzes Leben in der Finsternis. Steht hier. Wir können dann das Stolpersein überwinden und zu einem Gottestänzer werden, in unserer Sprache gesprochen, wenn wir auf unsere Augen achten. Nicht nur die äußeren Augen, vor allem auch das innere Auge. Wenn wir Kontrolle gewinnen über das, was sich in unserem Auge bildet, was sich einbildet in unserem Auge. Denn Robert Spähmann hat gesagt, was wir im Auge haben, das prägt uns, da hinein werden wir verwandelt. Und das wissen wir auch aus dem Straßenverkehr. In einer kritischen Situation, dort wo wir hinschauen, da fahren wir auch hin. Ich erinnere mich an einen Klassenkollegen aus der Schulzeit, der war Elvis-Fan von morgen bis zum Abend. Und er hat sich immer mehr in Elvis verwandelt. Am Schluss hat er ausgesehen wie Elvis. So ein Beispiel, das, was wir immer wieder anschauen. So werden wir. Diese Verhaltensweise, dieses Aussehen nehmen wir an. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum oft Hund und Hundehalter ähnlich aussehen. Was heißt denn nun das Wort haplos? Haplos, nach dem Lexikon, Michel hat uns auch eine Definition gegeben, sehr schön, also die Kindlichkeit, finde ich, ist voll drin, aber in dem Lexikon, im Griechisch-Deutsch-Lexikon steht einfach, schlicht, aufrichtig, einfältig. Und etymologisch gesehen ist es einfältig die beste Übersetzung. Ich weiß, es ist schade, dass das Wort bei uns negativ besetzt ist. Wir reden vom Einfallspinsel oder so, oder? Das ist negativ. Oder du einfältiger Typ oder so, das ist, meint man nicht etwas Gutes. Aber grundsätzlich, wenn man ein Papier faltet, einmal faltet, dann gibt es so eine klare Linie, oder? So eine klare Ausrichtung, das ist Einfältigkeit. Und ein Auge ist dann einfältig, wenn es gerade ausgerichtet und klar in der Orientierung ist, wenn es kindlich ist wie eure Jungs. So eindeutig, sie wissen, wo sie hingehören, sie wissen, dass der Vater das der Beste ist und so weiter. Es ist so klar, alles ist klar. Aber das ist nicht einfach nur ein allgemeines Prinzip, das H+-Auge sozusagen, sondern das steht in einem konkreten Zusammenhang. Und den lese ich euch jetzt vor, es ist ein längerer Text und wenn jemand die Bibel dabei hat, wäre es natürlich toll, das in der Bibel mitzulesen, also Matthäus 6, Vers 19 bis 24. Ich wurde darauf hingewiesen diese Woche, dass man viel mehr miteinander aus der Bibel lesen sollte. Macht das. Dort steht, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Jetzt haben wir schon dreimal das Wort Reichtum gehört und das griechische Wort dahinter ist Thesaurus. Das kennen wir oder viele kennen das aus der Computersprache. Thesaurus. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers, ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird, dann erst die Dunkelheit sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Das ist sehr harte Sprache, einen lieben oder hassen. Man kann das auch anders übersetzen. Du kannst nur einem Herrn loyal sein. Du kannst nur einem Herrn dienen, hat es geheißen. Entweder Gott oder dem Geld. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. In diesem Zusammenhang steht das einfältige Auge. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Dieser Zusammenhang ist total wichtig für die Bildung eines guten Charakters. Die innere Blickrichtung hinsichtlich der Sicherung des Lebens durch materiellen Besitz. Wie schon gesagt, das Wort Thesaurus ist das Wort hier hinter dem Wort Reichtum. Das steht für elektronischen Wertspeicher, meint eine Schatzkammer, einen Speicher, einen Tresor. Und die Macht dieses Schatzes in unserem Leben ist lebensbestimmend. Matthäus 6, Vers 21 hat es geheißen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo du deine letzte Sicherheit suchst, da ist auch deine Lebensmitte, dort ist auch dein Leben ausgerichtet auf dieses Ziel hin. Es geht beim H+-Auge, beim einfältigen Auge geht es um Sicherheit und Absicherung. Es geht um die urmenschlichen Fragen, wie kann ich mein Leben sichern? Die kennen wir alle. Habe ich genug? Reicht es? Wird es reichen für morgen? Oder reicht es sogar im Alter? Es geht auch um die Sorge um die Gesundheit. Wie können wir uns gegen Unfall und Krankheit absichern? Das ist auch eine Frage. Ja, und letztlich hinsichtlich des unabwendbaren Sterbens, das auf jeden Menschen zukommt, geht es um das Leben überhaupt. Wo ist unser Leben letztlich abgesichert? Das sind so große Fragen. Habe ich genug? Wird es reichen? Das ist auch der Ursprung für ganz viele Sorgen, die wir uns machen können im Leben, für eine Unruhe im Leben. Worum es letztlich geht, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 24, dort steht, man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Der Mammon, das ist das Wort, das hier wirklich steht, da steht nicht Geld, sondern Mammon, das ist so das Personalisierte hinter dem Geld, das uns so abhängig machen kann. So der Götze hinter dem Geld. Wer sich letztlich auf materiellen Besitz verlässt, steht hier, dient dem Mammon. Bei dem wird die materielle Sicherheit zu einem Götzen. Und ich denke, dass wir Bürger von reichen Nationen, wie wir es in der Schweiz zum Beispiel sind, dass wir hier sehr gefährdet sind. Mir fällt das immer wieder auf, jede Abstimmung bei der es darum gehen könnte, um Ökonomie und darum, dass vielleicht unser Wohlstand etwas leiden könnte, vielleicht sogar zu guten Zwecken, die wird in der Schweiz durchwegs verworfen. Das Geld spielt eine sehr, sehr große Rolle, das Materielle spielt eine so große Rolle, je mehr man hat im Leben. Und da denke ich, da sind wir sehr gefährdet, als reiche Schweizer. Aber auch die Sorge um die Gesundheit. Was tun wir nicht alles für die Gesundheit? Und noch weiter, es geht weiter, wir wollen Sicherheit im ganzen Leben. Unsere ganzen Bauordnungen, die es gibt in der Schweiz, die sind alles, dass auch der millionste, milliardste Situation auch noch abgedeckt ist und nichts passieren kann. Wir machen alles und investieren enorm viel Geld, damit nichts passieren kann. Das ist so unsere Stimmung, in der wir sind hier in der Schweiz. Die Botschaft von Jesus befreit aus dieser Versklavung. Der erlösende Satz steht im Vers 32. Dort steht, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das ist der erlösende Satz. Euer himmlischer Vater. Wir haben das vorhin gesungen. Wir glauben, dass der Vater gut ist. Wer daran glaubt, wer den himmlischen Vater dem vertraut, da brauchen wir uns nicht mehr zu zersorgen. Wir müssen uns nicht mehr dem Mammon in die Arme werfen und wir müssen nicht mehr Sklave von materieller Sicherheit sein. Zugespitzt sagt Jesus, können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Das wissen wir eigentlich, unsere ganze Sorgen, unsere ganze Angst, die wir kultivieren in unserem Leben bringen, lässt sich nichts, überhaupt nichts, sie nützen nichts. Die Einsicht, dass wir unser Leben selbst nicht sichern können, mag bedrohlich wirken, aber ist letztlich total befreiend. Wenn wir aufhören, nach der Musik des Mammon zu tanzen, werden wir freigesetzt, um nach der Musik des Himmels zu tanzen. Der Weg dahin führt darüber, dass wir einfältig werden. Innerlich auf den richtigen, heilsamen Ort ausgerichtet, der uns die Lebenssicherheit gibt. Der Mensch wird zum Stolperer, weil er in einer falschen Richtung Ausschau hält, was seinem Leben letzten Halt geben könnte. In der Sorge um sich selbst hängen wir unser Leben an den materiellen Nagel, aber dieser materielle Nagel mag die Last unseres Lebens nicht tragen. Der Weg aus dieser Tretmühle des Sorgens, der Fixierung auf mich selbst, führt über ein einfältiges Auge. Das ist so der Schlüssel. Eine Neuausrichtung des Blickes führt über das Gebet. Darum ist das Gebet die Mitte der Bergpredigt. Dort geschieht diese Neuausrichtung des einfältigen Auges auf den himmlischen Vater. Darum ist das Kind auch so wichtig, oder? Das Kind, das vertraut dem Vater zu 100%. Und so, wenn wir unserem Vater im Himmel zu 100% vertrauen, dass er es gut macht, dass er es gut meint und dass alles ihm gehört und wenn wir zu ihm gehören, alles auch uns gehört, dann können wir loslassen. Wolfgang Goethe hat mal gesagt, ein spannendes Zitat. Eines Tages klopfte die Angst an die Tür. Der Mut stand auf und öffnete, aber da war niemand. Der einfältige Blick ist der Weg zu diesem Mut, der aufsteht, die Türe öffnet und merkt, dass jegliche Angst umsonst ist und dass sich jegliche Sorge und Angst in Wohlgefallen auflöst. Es wird klar, wenn wir diese Gedanken von Jesus in der Bergpredigt lesen, dass die Metamorphose, die Verwandlung unseres Wesens, das ist sein Bild, dass das unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Dass unser Vatergebet führt uns über uns selbst hinaus. In der Begegnung mit dem himmlischen Vater finden wir zu dieser Einfalt. Und dabei werden zwei Kardinaltugenden kultiviert, die zu einem guten Charakter dazugehören. Diese zwei Kardinaltugenden, um die geht es heute Morgen, heißen Gelassenheit und Zielstrebigkeit. Das ist mein Gebet, das ganze Jahr schon, diese Gelassenheit. Weil das Gebet schafft Raum, dass ich die Sorgen, die Schuld, die Angst in die Hand des himmlischen Vaters legen kann. Und um in eine heilige Gelassenheit hineinzufinden. Es geht um eine innere Ruhe. Der Grund liegt in der tiefen Erfahrung von der Annahme des Geborgenseins und des Getragenseins beim himmlischen Vater. Ich muss nicht mehr hetzen und jagen, um mein Leben zu sichern. Weder durch materielles Streben, weder durch religiöse Bemühungen. Gelassenheit meint aber nicht Gleichgültigkeit oder Faulheit, sondern gelassene Menschen bekommen den Kopf und die Hände frei für das Wesentliche. Gelassenheit befreit zu hingebungsvollem Engagement, zu dem Tanzen nach der Musik des Himmels. Das ist die eine Seite, Gelassenheit. Die zweite ist die Zielstrebigkeit und das Engagement. In diesem Kapitel, im Vers 33, heißt es: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet, das heißt streben, suchen, sich mit voller Kraft einsetzen für etwas. Das ist die Zielstrebigkeit, das Engagement. Aus der Identität, das als Kind dieses himmlischen Vaters, und diese Erfahrung machen wir ja im Gebet, wenn wir unser Vater beten, die Erfahrung, dass wir sein Kind sein dürfen, dass wir diese Identität bekommen haben. Aus dieser Erfahrung seiner Annahme und Geborgenheit werden wir aus unserer Selbstumkreisung befreit. Mut, Entschiedenheit und Zielorientierung ist die Folge. Corrie ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Die Sicherung für das eigene Leben, die Ängste und die Sorge, die damit zusammenhängen. Wenn wir mit diesen Dingen zu dem himmlischen Vater gehen, kommen wir mit Mut heraus und Entschiedenheit. Diese Tugend der Entschiedenheit kann sich auf gute oder schlechte Ziele fokussieren. Hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes, des Reiches Gottes. Die Voraussetzung ist, dass der Störsender der Schuld und der Angst immer mehr abgestellt wird, in unserem Leben zurückgeschraubt wird und wir unsere Sorgen, unsere Ängste im Unser Vater, dass wir dort Raum bekommen, um das in die Hände des Gottes, unseres Vaters zu legen. Und damit der Reich Gottessender immer lauter wird, sodass wir nach der Musik des Himmels tanzen können. Beide Tugenden sind als Paar wichtig, Gelassenheit und Zielstrebigkeit. Die sollen sich die Balance halten, keine ungesunden Einseitigkeiten. Weil Gelassenheit ohne Entschiedenheit führt zur Gleichgültigkeit und Entschiedenheit ohne Gelassenheit führt zur Verbissenheit. Man könnte es auch als gelassenes Engagement oder engagierte Gelassenheit bezeichnen. So eine Kombitugend. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt aller Tugenden, die in der Bergpredigt erwähnt werden. Und jetzt mache ich am Fenster raus zu der aktuellen Situation. Ich weiß, ich betrete jetzt ein Minenfeld, ich gehe dieses Risiko ein. Ich habe viel erlebt in dieser Woche, ich habe viele Zuschriften bekommen und so weiter. Es gibt Leute, ich habe von gewissen Leuten dreimal pro Tag irgendwelche Botschaften erhalten. Ich glaube, dass diese zwei Begriffe uns helfen könnten, Gelassenheit und Entschiedenheit, in dieser Krise gut durchzukommen, auch als Kirche. Aber auch in der Gesellschaft. Gelassenheit und Entschiedenheit. Ich sehe starke Einseitigkeiten. Gelassenheit ohne Entschiedenheit führt zu Naivität und Gleichgültigkeit. Oder? Gelassenheit ohne Entschiedenheit. Diese Leute bekommen den Vorwurf von den anderen, die sich entschieden für etwas einsetzen, wacht endlich auf. Erkennt die Stunde, die geschlagen hat. Wacht endlich auf. Das muss man den Leuten sagen, die eine Gelassenheit an den Tag leben, ohne eine Entschiedenheit. Was mir viel mehr auffällt, ist eine Entschiedenheit ohne Gelassenheit. Und das macht mir Sorgen. Weil dann entsteht ein ideologischer Eifer. Entschiedenheit ohne Gelassenheit ist etwas sehr, sehr Ungesundes. Es entsteht ein ideologischer Eifer und ich staune, dass Leute plötzlich missionarisch werden. Wir haben einen großen Auftrag. Wer mit Jesus Christus unterwegs ist, bekommt einen Auftrag, diese gute Botschaft, diese befreiende Botschaft nach außen zu tragen. Niemand macht es. Und plötzlich werden Menschen, die sich nie engagiert haben in diese Richtung, werden plötzlich missionarisch in einem Thema, das jetzt einfach auf dem Tapet ist. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich eine Diskrepanz und bedeutet für mich eine Entschiedenheit ohne eine Gelassenheit. Ich weiß, es gibt immer genug Informationen, oder? Ich habe gestern gesagt, ich glaube, viele Leute treffen früh eine Entscheidung, auf welche Richtung sie gehen wollen, Gegner oder Befürworter, ist mir egal, welche Seite. Man entscheidet sich dafür und dann bekommt man auf beiden Seiten bekommt man die Informationen, die man sucht. Und der Mensch, der neigt dazu, sich bestätigt, der sucht Informationen, die seine Meinung bestätigen. Jeder Mensch versucht, will Recht haben. Und du findest, du kannst dich durchklicken durch das Internet und du findest und bekommst immer Recht. Und du wirst zum ideologischen Eiferer, ohne Gelassenheit. Und immer, wenn wir unsere pointierten Meinungen hinausposaunen und missionieren, dann fördern wir Spaltung. Müssen wir wissen. Das fördert Spaltung. Wenn wir Entschiedenheit ohne Gelassenheit leben, fördern wir Spaltung. Auf beide Seiten. Wir brauchen Gelassenheit. Das macht dann die Gelassenheit mit uns. Warum brauchen wir die Gelassenheit? Wir müssen wissen, dass wir in der Hand, im Hintergrund stehen da ganz viele Ängste und Sorgen bei dieser ganzen Thematik. Es sind so viele Ängste vorhanden, so viele Sorgen. Und manchmal fragen wir, was haben wir für ein Gottesbild? Müssen wir wirklich so das Leben gehen mit Ängsten und Sorgen und den Eindruck haben, Gott führt uns jetzt gerade in eine Situation, in der wir vermutlich nicht mehr gut rauskommen oder so? Wir dürfen uns in die Hand des himmlischen Vaters stürzen. Er lässt uns nicht im Stich. Und wenn wir uns in die Hand dieses Vaters legen, dann wissen wir auch, stopp, hier handelt es sich nicht um eine absolute Wahrheit bei dieser Frage. Es gibt absolute Wahrheiten, auch für uns Christen, da dürfen wir keinen Millimeter davon abweichen, zum Beispiel, dass Jesus Christus für uns auf diese Welt gekommen ist, dass er leiblich auferstanden ist und so für uns die Erlösung geschafft hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Es ist eine absolute Wahrheit. Wir hatten diese Woche Predigertreff, alle Prediger, alle Pastoren der Region und wir haben über diese Dinge gesprochen. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir hier an diesem Punkt, der uns total einig sind. Wir müssen diese Frage am richtigen Ort verorten. Es ist keine absolute Wahrheit, liebe Leute. Da müssen wir nicht kämpfen. Kämpfen wir um die absoluten Wahrheiten. Kämpfen wir darum, dass in dieser Zeit, die so schwierig ist, wo so viel Unsicherheit in der ganzen Gesellschaft herrscht, dass Menschen die befreiende Botschaft von Jesus hören. Das muss unser Fokus sein. Und wenn wir darüber diskutieren, wie sollen wir unsere Gottesdienste gestalten, damit niemand ausgeschlossen ist, dann müssen wir uns anstatt dieser Frage müssen wir uns stellen, wie kriegen wir es hin, dass mehr und mehr Leute aus Seon und Umgebung hierher kommen, damit sie die befreiende Botschaft von Jesus hören. Das muss unser Fokus sein. Und ich glaube, das passiert nur, wenn wir in eine gewisse Gelassenheit und in eine Demut hineinwachsen. In diese Demut nämlich, dass meine Erkenntnis nicht absolut ist. Und dass meine Erkenntnis ergänzungsbedürftig ist und dass ich mit meiner Erkenntnis nicht missionieren muss, sondern in aller Freiheit leben darf. Auf beide Seiten. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Es geht mir um beide Seiten. Ich spüre es von beiden Seiten, von den Befürwortern und den Gegnern gewisser Dinge. Ich weiß gar nicht, was man dafür oder dagegen sein kann. Aber es ist so auf alle Seiten dasselbe. Und nehmt aus dieser Predigt mit, Entschiedenheit und Gelassenheit. Prüfe dich bitte anhand des Lichtes von Jesus Christus. Wo stehe ich? Wo habe ich eine Schlagseite bekommen? Ich bin überzeugt davon, wenn wir hier diese Kombitugend ausgewogen leben, ich glaube, dann kommen wir gestärkt aus dieser Zeit heraus. Und ich glaube, dass dann durch diese Zeiten durch Menschen in Kontakt mit Jesus Christus kommen und ihr Herz für Jesus öffnen können. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und das wollen wir. Das ist doch unser Auftrag. Ja, ich habe mein Herz geöffnet. Ich hoffe, das kommt gut. Vielen Dank. Und jetzt ein radikaler Wechsel. Letzte Woche besuchte ich meinen Vater, der sehr krank und schwach ist und ich weiß nicht, ob ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Wir sprachen so, wie ein Sohn mit seinem Vater spricht, wenn es um den endgültigen Abschied geht. Wir haben über sein Vatersein gesprochen. Wir haben einander Vergebung zugesprochen. Ich habe ihm zugesprochen, dass er ein super Vater war, dass ich so viel mitnehmen kann in mein Leben dank ihm. Wir haben eine körperliche Nähe erlebt, wie wir es sonst nie erlebt haben. Und für mich war irgendwie klar, dass das war ein sehr, sehr heiliger Moment. Ich spürte von meinen Eltern und dem ganzen Haus ausgehend einen großen Frieden. Sie leben mir vor, wie ein einfältiger Blick auf den himmlischen Vater aussehen könnte. Vertrauensvoll werfen sie sich in seine Arme und leben selbst im Angesicht des Sterbens eine heilige Gelassenheit und Entschiedenheit. Alles Materielle tritt völlig in den Hintergrund. Es wird klar, unser Leben hängt ausschließlich am Nagel des himmlischen Vaters. Unser Tanz folgt allein der Musik Gottes. Das habe ich erfahren bei meinen Eltern und ich bin ihnen so dankbar für diese Erfahrung. Ich nehme das mit in mein Leben, in meinen weiteren Verlauf meines Lebens. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass diese Freiheit, diesen Frieden, diese Gelassenheit, diese Sorgenfreiheit, diese Entschiedenheit, diese steht hier und jetzt für dich bereit. Jetzt schon, nicht erst auf dem Sterbebett. Wir können jetzt schon diesen Frieden leben. Wir können jetzt schon diese Gelassenheit und diese Entschiedenheit leben und erfahren. Durch den Glauben an Jesus Christus und ein einfältiges Auge auf den himmlischen Vater steht dir dies alles zu. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir Vater sagen dürfen, dass du ein guter Vater bist. Ich danke, dass du unsere Bedürfnisse und unsere Herzen siehst und dass wir von dir nichts verbergen müssen. Ich danke, dass du uns auch verstehst und dass du uns Identität schenkst und dass du Liebe, Annahme und Geborgenheit bei dir vorhanden ist, sodass wir in diesem Leben, in diesem unruhigen Leben, in eine heilige Gelassenheit und Entschiedenheit hineinwachsen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Jesus, du bist da. Dank dir dürfen wir zu unserem Schöpfer Gott Vater sagen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, bitte, rede du in unsere Herzen hinein. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wo wir unser Leben an materielle Sicherheiten gebunden haben. Herr, lass uns das erkennen, weil da gibt es so viel Selbsttäuschung. Herr, mache uns klar, dass wir nichts in der Hand haben, sondern dass wir ganz von dir abhängig sind. Danke vielmals, hilfst du uns dabei. Amen.